Wie lange hältst du durch, ohne schlecht über jemand anderen zu reden? Zum Beispiel über deinen Arbeitskollegen oder über deinen Partner oder über deinen Chef oder Nachbarn. Vielleicht hast du dich das niemals gefragt, vielleicht hast du auch noch niemals die Stoppuhr gestellt, aber mal Hand aufs Herz, meinst du, du schaffst es 2 Wochen lang nicht über jemanden schlecht zu reden? Oder, na gut, sagen wir mal 5 Tage. Schaffst du es 5 Tage nicht schlecht über jemand anderes zu reden? Oder schaffst du überhaupt 2 Tage? Wenn du mit Freunden sprichst, denen du vertraust? Nun, wenn du nicht eine Woche ohne Alkohol überstehen kannst, was bist du dann? Alkoholsüchtig. Und wenn du nicht durchhältst, eine Woche auf Zigaretten zu verzichten, was bist du dann? Nikotinabhängig. Und ihr Lieben, das Gleiche gilt, wenn es für gewöhnlich, wenn wir es nicht durchhalten, auch nur eine Woche schlechte Rede über andere zu vermeiden. Es ist eine echte Sucht, eine Plage, eine weltweite Pandemie, eine zerstörerische Sucht, wie wir mit unseren Worten umgehen. Wenn du Protokoll führen würdest bei einem Telefongespräch mit einer Freundin oder einem Freund oder du schaust einmal, was du in der WhatsApp-Gruppe mit deinen engsten Freunden teilst, wie viele Tage kommst du aus ohne Vorurteile, ohne Lästerei, ohne Beschimpfungen, ohne Nörgelei, ohne Verurteilungen oder sogar Lügen? Nun, ich bin der festen Überzeugung, wir alle wären erschreckt, wenn wir unser eigenes Protokoll lesen würden. In der letzten Predigt zu Jakobus 3 haben wir uns mit der Kraft der Zunge beschäftigt. Vielleicht erinnert ihr euch, die ihr da wart. Wir haben uns gewundert, warum Jakobus gar keine praktischen Anwendungen bei diesem Thema gibt. Bei dem Thema der Zunge. Doch das Hauptproblem ist nicht die Frage, wie wir uns bessern können, sondern dass wir nicht merken, dass unsere Zunge ein echtes Problem hat. Jakobus, er redet so deutlich und so scharf und so kräftig über die Zunge, um aufzuwecken. Unsere Zunge hat ein Problem. Wir haben eine Krankheit, eine Sucht. Wir haben eine Gefahr in unserem eigenen Mund. Und darum legt dieser Text dar, wie gefährlich, wie zerstörerisch, wie unbändig die Zunge ist. Jakobus, er nennt die Zunge ein Feuer, das den ganzen Leib, das das ganze Leben in Brand steckt und selbst von der Hölle entzündet ist. Viel schärfer hätte er es gar nicht ausdrücken können. Meine und deine Zunge ist ein echtes Problem. Unkontrolliert ist es gefährlich wie ein Lauffeuer oder ein wildes, giftiges Tier. Und in seinem Text schockiert und überführt uns Jakobus, weil er nicht irgendeine, sondern meine und deine Zunge beschreibt. In der Gefahr, die er mit ihr beschreibt. Heute wollen wir, wie angekündigt, den gleichen Text betrachten. Jetzt, wo uns klar geworden ist, wie gefährlich unser Reden ist und wie dringend und notwendig wir uns der Sache annehmen müssen, wollen wir heute ein paar praktische Hinweise bedenken, um unsere Zunge zu zähmen. Und darum ist diese Predigt auch überschrieben, die Zähmung der Zunge. Und wie gesagt, wir wollen den gleichen Text lesen, Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer als die Welt der Ungerechtigkeit. Erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Und kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Obwohl Jakobus hier keine direkten praktischen Anweisungen gibt, sind allein seine Bilder schon eine echte Hilfe. Nachdem wir also letztes Mal Vers für Vers ausgelegt haben, was Jakobus hier beschreibt und wie er diese Gefahr der Zunge bestätigt, schauen wir uns nun an, wie wir auf diese Warnungen angemessen reagieren können. Mein erster Punkt lautet: Zaumzeug und Steuerruder, lenke deine Worte bewusst. Zaumzeug und Steuerruder. Jakobus verwendet das Bild vom Zaumzeug, mit dem der Reiter ein Pferd kontrolliert, und das Steuerruder, mit dem ein Steuermann ein Schiff lenken kann. Die Zunge hat eine lenkende Kraft, ist das, was Jakobus hier beschreibt. Jakobus meint, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wer seine Worte kontrolliert, der hat auch eine Selbstbeherrschung über den ganzen Leib. Warum? Weil es am schwierigsten ist, die Worte zu kontrollieren. Wer es schafft, seine Worte zu kontrollieren, der hat auch die Kraft, seine Taten zu kontrollieren. Also, kontrolliere deine Worte und du kontrollierst dein ganzes Verhalten. Aber wer ist schon ein vollkommener Mann, sagst du? Das ist doch utopisch. Ja. Wer ist denn der nicht im Wort strauchelt? Jakobus bekennt doch selbst, wir alle straucheln oft. Und in Vers 8 sagt er, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel. Ist doch eh hoffnungslos. Heißt das nicht, wir schaffen es eh nicht, wir können unsere Zunge einfach nicht kontrollieren, wir müssen eben einfach damit leben, mit diesem unsteten Übel. Nun, es ist wahr, wir sind nicht vollkommen. Und wir werden auch diesseits des Himmelreiches nicht vollkommen. Aber das ist keine Ausrede. Niemals darf uns das träge und passiv machen. Oder hast du schon mal jemanden gehört, der sagt, ich brauche unbedingt einen Führerschein. Aber wisst ihr, ich hab mal nachgerechnet und ich habe mal überlegt, ich werde es nie schaffen, perfekt und hundertprozentig fehlerlos Auto fahren zu können. Deswegen fange ich erst gar nicht an. Nein, die Tatsache, dass wir nicht vollkommen darin werden, soll uns umso aufmerksam machen und nicht träge davor zurückweichen. Beim Autofahren, wir wissen, es reicht ein Sekundenschlaf. Und ich bringe mich und die Mitfahrer in große Gefahr. Ich muss beim Autofahren jede Sekunde Acht geben. Ich kann nicht einfach sagen, ach ja, ich kenne den Weg im Schlaf, ich mache mal eben kurz mein Mittagspäuschen hier im Auto auf der Autobahn. Also müssen wir umso wachsamer sein, umso konzentrierter, umso bewusster. Und ja, das gilt auch für unsere Zunge. Wir müssen Gott um Hilfe bitten, weil wir wissen, dass wir darin nicht vollkommen werden. Herr, hilf uns, die Zunge zu zügeln. Wir dürfen nicht aufgeben und sagen, ach, geht doch eh alles schief. Die Zunge macht eh, was sie will. In Vers 10 ermahnt Jakobus, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Das heißt nicht, ist halt schlecht gelaufen, irgendwas ist da falsch verbunden, sondern er sagt, strengt euch an, das dürft ihr nicht einfach so hinnehmen. Das ist der Grund, warum dieses Thema Anwendungen braucht. Dies, meine Brüder, dies, liebe Schwestern, soll und darf nicht einfach hingenommen werden. Wir müssen aktiv werden, wir müssen dazulernen, wir müssen voranschreiten, unsere Zunge zu kontrollieren. Weil wir wissen, weil wir verstehen, was für eine Gefahr davon ausgehen kann. Wie zerstörerisch, wie brandgefährlich die Zunge ist. Es gibt Dinge, die lernt man einmal und dann klappt es irgendwie. Man muss nicht viel drüber nachdenken. Wie ich atme zum Beispiel, das geht irgendwie automatisch. Oder wie ich kaue, ja, manchmal muss man ein bisschen mehr kauen, aber irgendwie, man macht das unterbewusst. Oder wie ich gehe, einen Fuß vor den anderen setze oder meine Schuhe schnüre. Es geht irgendwie fast automatisch und es geht selten etwas schief. Aber wir denken zu leicht, mit unserer Zunge ist es genauso. Es läuft einfach von selbst. Wir versprechen uns vielleicht nur selten, wenn wir reden, aber wir sündigen viel zu oft, wenn wir reden. Und deswegen müssen wir darauf achten. Deswegen müssen wir schauen, wie gehen wir mit unserer Zunge um. Wir dürfen nicht in einen Sekundenschlaf fallen, wenn wir reden. Nein, du wirst nicht perfekt werden. Und ich auch nicht. Aber du kannst durch die Gnade Gottes besser werden in deinem Umgang mit deinen Worten. Wir haben es gerade so passend gelesen. Der Geist, er kämpft gegen das Fleisch. Wenn wir den Geist Gottes haben, wenn wir zu Christus gehören, dann können wir gegen diese sündigen Neigungen ankämpfen. Und das betrifft auch unsere Zunge. Die Bibel ruft uns wieder und wieder dazu auf. Das Bild von dem Zaumzeug und dem Schiffsruder, es ermahnt mich und dich, lenke, steuere, kontrolliere deinen Mund. Stell dir vor, dein Mund ist wie so ein wildes Pferd. In Hiob 39, da beschreibt Gott selbst ein Pferd wie folgt. Es scharrt in der Ebene und freut sich an seiner Kraft. Es zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwert nicht um. Mit Ungestüm und Erregung schlürft es den Boden und lässt sich nicht halten. So oft das Horn erklingt, ruft es, hui! Genauso galoppieren unsere Worte von sich aus auf jede Konfrontation zu, auf jeden Kampf. In jeder Situation, wenn wir nicht lernen, die Zügel zu halten und bewusst zu lenken. Salomo schreibt in Sprüche 17, 27, wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass Jakobus selbst im ersten Kapitel schreibt, Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Jakobus, er meint es wirklich ernst. Ja, Gott meint es wirklich ernst. Er ermahnt uns in der Schrift, wenn wir Gott gefällig leben wollen, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir ihn ehren wollen, ist das eine hohe Aufgabe. Zügle deine Zunge. Also, wie zügle ich meine Zunge? Zuallererst, lerne zu schweigen. Lerne zu schweigen. Du kennst die Situation, oder? Jemand beschimpft dich. Er redet schlecht über dich, er klagt dich an, er gebraucht vielleicht sogar wirklich unflätige Worte. Und dir liegt eine harte Antwort auf der Zunge, mit dem du es deinem Kontrahenten so richtig ordentlich heimzahlen kannst. Und du weißt, oh, genau damit könntest du ihn jetzt richtig treffen. Vielleicht bist du so jemand, der so schlagfertig ist. Du hast schon sofort die richtige Antwort parat. Beiß auf deine Zunge. Schweige. Sei langsam zum Reden, war eines der Ratschläge von Jakobus im ersten Kapitel. Sei langsam zum Reden. Kannst du das? Wenn du merkst, wie deine Worte zum Kampf galoppieren wollen, wie dieses Pferd im Buch Hiob, dann übe dich erstmal darin, weniger zu reden. Lerne zu schweigen. Gerade wenn es in dir kribbelt, etwas Unpassendes hervorzubringen. Gerade wenn gerade alles in dir aufläuft und du sagst, oh, jetzt könntest du mal so richtig ausholen. Denke daran, du hast bestimmt schon in den nächsten Tagen Gelegenheit dazu. Eine Stresssituation kommt, du wirst irgendwie blöd angemacht. Denke daran, kannst du schweigen? Kannst du schweigen in der Situation? Kannst du deine Zunge halten? Prüfe dein Bremspedal. Spanne die Zügel. Die Ermahnung, kennt ihr das? Halt die Klappe. Das stammt aus der Kirche. Einige Kirchen hatten in den vorderen Bereich Klappsitze. Und wenn jemand aufgestanden ist, dann schnellte der Sitz zurück, wie bei so einem Kinositz, aber aus Holz, und er schlug lautstark auf das Gegenholz. Und das störte den ganzen Gottesdienst. Und darum raunten sich dann die Besucher gegenseitig zu, halt die Klappe! Gemeint war die Sitzklappe. Die Besucher mussten lernen und sich daran gewöhnen, den Sitz festzuhalten, wenn sie aufstanden. Um nicht den ganzen Gottesdienst zu stören. Und auch das müssen wir lernen. Damit unser Gottesdienst nicht vergeblich ist, dass wir lernen, unseren Mund zu halten, dass wir lernen, zu schweigen, wenn wir aufstehen wollen. Bevor du das Gaspedal drückst, musst du wissen, wie man die Bremse betätigt. Egal ob Pferd, Fahrrad, Auto, Flugzeug oder Schiff, das Wichtigste ist, wie komme ich wieder zum Stehen? Das lernst du nicht automatisch unterwegs. Oh, erstmal mal drauf los und dann gucke ich mal im Handbuch, wo denn überhaupt die Bremse ist. Als erstes ist es wichtig, unsere Worte zu lenken, indem wir wissen, wo die Stummtaste ist. Schweigen, bremsen, die Klappe halten. Können wir das? Können wir das in Situationen, wo wir bedrängt werden, wo wir unter Druck stehen? Und wie gesagt, übe das ganz praktisch in der nächsten Situation, wo es zum Streit kommt, wo du merkst, es kribbelt in dir und du hast schon eine schlagfertige Antwort parat. Kontrolliere, ob du schweigen kannst. Lass dir Zeit, zähle bis 10, bis du eine ruhige Antwort geben kannst. Aber schweige. Und dann müssen wir lernen, gegenzulenken. Wenn man mit dem Auto ins Rutschen gerät, dann muss man kontrolliert gegenlenken. Ich war mal mit jemandem im Auto und ist auf der Autobahn zu weit nach links, bis da schon dieser Mittelstreifen kam und plötzlich hat es laut gerumpelt und geruckelt und er hat völlig entgegengelenkt und ging bis auf die andere Straßenseite. Wir müssen lernen, kontrolliert gegenzulenken. Da, wo plötzlich uns ein Hindernis entgegenkommt, da, wo es plötzlich anfängt zu ruckeln. Wenn Gefühle unser Herz, unsere Motive, unsere Haltung ins Rutschen bringen, lenke kontrolliert mit Worten dagegen. Jakobus, er spricht hier von heftigen Winden, die das Schiff auf dem Meer in die eine oder andere Richtung schieben. Aber der Steuermann, er muss das Schiff so steuern, dass es nicht von den Winden gelenkt wird, sondern nach dem Ziel und Willen des Steuermanns. Die Worte zu kontrollieren ist dann am schwersten, wenn wir unter Stress stehen. wenn die Situation bedrückend ist. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden so richtig geschoben von der Seite. Denn dann schlagen die Emotionen hoch, die Wellen und peitschen unseren Mund an in die eine oder andere Richtung. Erinnert ihr euch, als die Jünger in Panik gerieten im Boot wegen der Wellen? Und Jesus schlief? Und was machten sie? Sie rüttelten Jesus wach und sie machten ihm schwere Vorwürfe. Kümmert es dich gar nicht, dass wir alle umkommen? Und Jesus, er spricht zum Wind. Noch bevor er zu seinen Jüngern spricht, steht er auf, spricht zum Wind: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und dann wendet er sich zu seinen Jüngern und sagt: Habt ihr keinen Glauben? Wir müssen nicht nur lernen, unseren Mund zum Schweigen zu bringen, sondern im übertragenen Sinne auch unsere aufgewühlten Gefühle. Damit wir nicht töricht und unüberlegt reden. In Sprüche 15 heißt es: Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist, aber der Mund der Gottlosen lässt Bosheiten sprudeln. Sprüche 15, 28. Bevor der Wind auch deine Worte herauspeitscht, hervorsprudeln lässt, nimm dir Ruhe zu überlegen. Und lass dein Herz erst einmal zur Ruhe kommen. Schweig. Sei still. Ich muss überlegen, wie ich recht antworten kann. Habe Geduld. Zu schnelle Worte schaden in der Regel weit mehr als langsame Worte. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und wir meinen immer, es muss sofort auf Knopfdruck gleich eine Antwort her. Sofort ein Kommentar. Die Bibel warnt davor. Für Salomo ist es eine Frage von Frömmigkeit. Der Gerechte, derjenige, der an Gott glaubt und ihm gehorsam sein will, der bedenkt seine Worte. Es ist nicht nur eine Frage von Vernunft, es ist eine Frage von Glaube. Und andererseits ist es eine Eigenschaft von Gottlosen, wie er hier sagt, einfach drauf loszusprudeln, einfach nur das auszuteilen, was im Herzen ist. Lenke dagegen. Lenke gegen die ersten Gefühle, die ersten Emotionen, die ersten Neigungen, die ersten Gedanken, die in deinen Kopf kommen. Setz einen Filter davor. Überlege, ist das, was gerade in mir aufkommt, ist das wirklich die richtige Antwort? Es ist nie eine gute Ausrede, wenn du sagst: Ich habe das nur gesagt, weil du mich provoziert hast. Oder weil ich gerade so gestresst bin. Deswegen habe ich das gesagt. Oft zeigt es nur, was bereits in deinem Herzen ist. Auf einer Konferenz veranschaulichte ein Seelsorger es mal so. Er hielt einen Becher mit Wasser in die Luft. Und er bat einen anderen, mit Schwung dagegen zu schlagen. Und was passierte? Das Wasser spritzte in alle Seiten. Und dann fragte er diesen Mann: Warum ist hier alles nass geworden? Und der andere sagt: Weil ich dagegen schlagen sollte. Und der Seelsorger sagte: Nein, weil Wasser in diesem Becher war. Weil Wasser in diesem Becher war. Der Schlag war der Anlass, nicht die Ursache. Es kam nur heraus, was vorher bereits drin war. Die Umstände, die Situation, deine Gefühle, sie dürfen nicht das Steuer deiner Zunge übernehmen. Sondern Paulus schreibt in Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Alle Zeit in Gnade. Alle Zeit das Bewusstsein, wie kann ich jetzt diesem richtig antworten. Es geht nur, wenn du deine Zunge kontrollieren kannst. Es geht nur, wenn du gegen deine Gefühle gegenlenken kannst. Und Jakobus weist noch auf etwas hin. Achte deinen Nächsten immer. In Diskussionen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wenn es zum Streit kommt, wenn man diskutiert und man ist völlig unterschiedlicher Position, dann neigen wir dazu, den Gegenüber zu entmenschlichen. Das heißt, ich sehe den anderen nicht mehr als Mensch mit Gefühlen, mit eigenen Sorgen und Gedanken, sondern er ist einfach Herr Gegenposition, Frau falsche Sicht. Und so benutze ich meine Worte. Im Mittelalter gab es unter den Gelehrten die Pflicht, die Meinung des anderen erst so wiederzugeben, so zusammenzufassen, dass der andere zustimmen konnte. Ja, genau so sehe ich das. Erst dann durfte der Gegenüber seine eigene Meinung darauf antworten. Das bedeutet, ich muss mich erstmal auseinandersetzen mit der Logik, mit dem Gedankengang des anderen. Ich muss mich mit dem anderen beschäftigen und nicht nur mit meiner Meinung. Jakobus, er schreibt, mit ihr, also mit der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Das ist eine ganz beeindruckende Stelle, denn hieraus lernen wir, dass das Bild Gottes auch nach dem Sündenfall nicht gänzlich zerstört wurde, sondern nur sehr entstellt. Aber Jakobus, er ruft uns damit auf, wenn wir mit anderen sprechen, dann soll uns diese Wahrheit vor Augen stehen. Gott hat diesen Menschen geschaffen. Er hat ihn befähigt zu denken, er hat ihn befähigt moralisch zu beurteilen, zu bewerten. Wie ich zu ihm rede oder über ihn rede, steht in einer Verbindung zu Gott. Erst einmal ungeachtet, ob die Person gläubig ist oder nicht. Er mag noch so ein schrecklicher und grausamer Mensch sein, aber Jakobus erinnert uns, jeder Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und das fordert, es verlangt von uns eine Achtung, einen Respekt. Ich rede immer noch über eine Schöpfung Gottes, nicht über einen Haufen Dreck. Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Sprüche 17, Vers 5. Darum lerne zu schweigen. Lerne, gegen andere anders gerichtete Gefühle und Umstände gegenzulenken. Und lerne, deinen Nächsten immer mit Achtung und Respekt entgegenzutreten. Auch wenn du ganz anderer Meinung bist. Auch wenn du denkst, seine Meinung ist sehr, sehr gefährlich. Es berechtigt uns niemals, respektlos gegen andere zu sprechen. Andere zu beschimpfen. Jakobus erinnert uns, jeder Mensch soll uns daran erinnern, Gott hat ihn geschaffen. Und wie ich einen Menschen behandle, so behandle ich eine Schöpfung Gottes. Und der zweite Punkt ist dieser. Giftschrank und Feuerschutz. Rede niemals sündig. Giftschrank und Feuerschutz. Die Bibel zählt viele Sünden auf, die mit unseren Worten zu tun haben. Zum Beispiel Lügen, Lästern, Betrügen, bittere und faule Worte, Schimpfwörter, Fluchen, Prahlerei, leeres Geschwätz, Murren, Irrlehre, Kritiksucht, Täuschung, Schmeichelei, unzüchtiges Reden, falsche Urteile, Verleumdung, Verrat, Zank, Spötterei und vieles mehr. Es zählte mal jemand über 40 Sünden allein durch Worte in der Bibel. Paulus stellt es in seiner Beschreibung in Römer 3, Vers 13 und 14 auch deutlich heraus. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Damit beschreibt er alle Menschen. Damit beschreibt er den natürlichen Menschen. Unser Mund ist voll Gift. Jakobus, er vergleicht die Zunge auch mit Gift und außerdem mit einem gefährlichen Feuer, wo schon ein kleiner Funke einen verheerenden Schaden anrichten kann. Und wir müssen uns bewusst sein, manche Dinge gehören einfach in den Giftschrank geschlossen. Damit dürfen wir niemals einfach fahrlässig umgehen. Sie dürfen nicht raus, sie haben in unserem Mund nichts verloren. 4 solcher Sünden, von denen wir uns unbedingt hüten müssen, wollen wir heute einmal nennen. Das eine ist üble Nachrede. Üble Nachrede. Redet nicht schlecht über andere. Einfach um sie herabzuwürdigen, um ihren Namen zu spotten, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken, um sie im vorschnell zu verurteilen. Jesus sagt in Matthäus 7, in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es gibt einen Unterschied zwischen richten und beurteilen. Richten gehört in den Giftschrank. Beurteilen gehört unter Feuerschutz. Wie schnell sind wir dabei, andere zu richten, als würden wir ihre Motive und ihre Ziele kennen? Ob in der Wirtschaft, der Politik oder privat, wir neigen alle dazu, den anderen schnell nach äußerem Anschein zu richten. Wir haben es in der Schriftlesung sehr passend gehabt mit den Freunden von Hiob. Aber Jesus sagt, wir richten nur nach dem äußeren Anschein und wir richten nach dem Fleisch. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht vollends richten können. Wir haben weder die Autorität noch die Kompetenz. Ja, wir sind aufgefordert zu beurteilen, soweit wir es können. Aber wir können nicht richten. Das wird Gott tun. Und Jakobus erinnert uns daran, dass wir, die wir andere belehren und andere beurteilen, umso härter gerichtet werden. Und das sollte uns demütig machen. Wenn wir vorschnell andere richten, wird Gott das in unserem Leben richten. Eli, er verurteilte, der Priester Eli im Alten Testament, er verurteilte Hannah vorschnell der Trunkenheit. Gib deinen Wein von dir, rief er sie an. Dabei betete sie nur im Stillen. Wie oft richten wir, anstatt nur das zu beurteilen, was wir wirklich einsehen können? Paulus, er machte häufiger Gebrauch von seinem römischen Bürgerrecht, denn demnach durfte er nicht ohne ordentliche Anhörung verurteilt werden. Bei anderen Nationen durften die Römer einfach drauf losschlagen, aber jemand mit römischem Bürgerrecht, der durfte nicht verurteilt werden ohne einen anständigen Prozess. Sollten wir als Christen hier die Römer nicht bei weitem übertreffen? Besonders bei denen mit himmlischem Bürgerrecht, dass wir nicht vorschnell verurteilen, dass wir nicht schnell schon einen Richtspruch geben und böse und übel über andere reden. Verdächtigungen, die wir nicht gründlich belegen können, sind ein falsches Zeugnis gegen unseren Nächsten. Verleumdung ist eine Sünde, die viel zu fahrlässig und vorschnell begangen wird. In unserer Zeit werden wir nicht zuletzt durch das Internet bombardiert mit Verleumdungen, mit Vorverurteilungen. Zweifel wird gesät, alle möglichen Vermutungen werden frei und oft unbelegt geäußert. Lästerei, üble Nachrede, Verleumdungen, sie funktionieren so gut. Denn etwas Dreck bleibt immer irgendwie haften. Egal wie an den Haaren herbeigezogen manche Dinge sind, irgendwie schadet man dem anderen dennoch. Liebe Geschwister, daran dürfen wir niemals Anteil haben. Das gehört in den Giftschrank. Das ist ein Feuer der Hölle. Es ist das Gift, das uns und andere, die im Bild Gottes geschaffen wurden, zerstören kann, betäuben kann, lähmen kann, morden kann. Und bedenke, solltest du und dein Handeln in gleicher Weise beurteilt werden, wie du andere beurteilst, wie du über andere redest, wie schnell du zu einem Richtspruch kommst. Und selbst Wenn du nicht selbst andere richtest, habe auch nicht Anteil daran, indem du zuhörst. Vielleicht sagst du, ja, ich habe das nicht verbreitet, ich habe es halt nur gehört. Ich habe zugehört, ich habe gehorcht. Ich werde mal schauen, was da dran ist oder nicht. Aber wisst ihr, wenn dein Herz damit gefüllt wird, hat auch das eine giftige Wirkung. Es vergiftet dein Denken, dein Herz und auf kurz oder lang auch dein Reden. Wenn du ständig hörst, wie schlecht und gemein und ungerecht jemand ist, wirst du bei dem ersten Verdacht denken, ha, dann stimmt es doch, anstatt erstmal vom Besten auszugehen. Wenn du ständig konfrontiert wirst mit Lästerei, mit übler Nachrede, mit schlechten Worten, die nicht wirklich belegt sind, es macht etwas mit deinem Herz. Du begegnest dem anderen nicht mehr auf die gleiche Weise. Darum, wenn du merkst, wie jemand in einer falschen Weise übel über jemand anderen redet, dann höre auch nicht zu. Lass dein Herz davon nicht vergiften, sondern tritt ihm entgegen und sage, ich möchte daran keinen Anteil haben. Du redest schlecht über jemanden, der im Bild Gottes geschaffen worden ist. Wenn du Probleme hast, geh direkt auf ihn zu. Aber vergifte nicht deine und meine Beziehung auf so fahrlässige Weise. Habe keinen Anteil daran. Das ist Gift. Im großen Westminster Katechismus heißt es über die Pflichten zum 9. Gebot, dass wir kein falsches Zeugnis geben sollen, unter anderem folgend: Die Einhaltung und Förderung des guten Namens unseres Nächsten ist unsere Pflicht. Wohlwollende Wertschätzung unserer Nächsten, Liebe, Lust und Freude an ihrem guten Namen, Bedauern und Bedecken ihrer Schwachheiten, freie Anerkennung ihrer Gaben und Gnaden, aber Verteidigung ihrer Unschuld, bereitwillige Entgegennahme eines guten Berichts und unwillige Zurückweisung eines bösen Gerüchts über sie. Wenn wir kein falsches Zeugnis geben sollen, ist es sogar unsere Aufgabe, das gute Zeugnis möglichst aufrecht zu erhalten und uns daran mehr zu erfreuen als über irgendwelche Verdächtigungen, irgendwelche Gerüchte, obwohl das irgendwie unserem sündigen Fleisch so viel verlockender ist. Irgendwelche Sünden aufzudecken, irgendwelche Fehler, irgendwelche Schwachheiten und wir fühlen uns selber viel besser, wenn wir über andere lästern können. Brüder, das sollte nicht so sein. Und gleichzeitig werden wir als Christen ermahnt, einander zu belehren, ja, auch zu korrigieren. Wir müssen auch beurteilen. Wir müssen einander aufrichten. Wir müssen manchmal Sünden aufdecken. Aber hier baue einen Feuerschutz auf, damit dieser Funke, den du gibst, nicht einen Waldbrand auslöst. Es muss zum Wohl dienen, nicht zur Zerstörung. Es soll nur das Schädliche wegbrennen, nicht den ganzen Körper. Manche Kritik ist notwendig, berechtigt, aber wir müssen sie in Demut prüfen. In der Predigt kritischer Lehrermangel habe ich schon einige praktische Hinweise gegeben. Wie kann ich einen Bruder, wie kann ich eine Schwester in Liebe korrigieren? Und wenn du von Sünde oder Fehlern überführen musst, dann mit Feuerschutz. Deine Worte sollen zur Heilung, nicht zum Verderben dienen. Behüte dein Herz, achte auf deine Worte, prüfe das Maß, sei dir deiner Sünde bewusst und gib Acht, dass deine Worte nicht viel mehr zerstören und viel mehr in Brand setzen, als notwendig ist. Giftschrank und Feuerschutz. Und noch eine zweite Sache, die in dieser Rubrik gehört, Selbstlob. In unserem Text heißt es von der Zunge, sie rühmt sich großer Dinge. Prahlerei, stolzes Gehabe, sie ist ebenfalls sehr verbreitet. Wir werden in unserer Gesellschaft teilweise sogar dazu erzogen, selbstbewusst aufzutreten, um Erfolg zu haben. Wir müssen uns präsentieren können. Wir müssen all unsere Stärken herausstellen können, beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Wir müssen uns irgendwie so präsentieren, dass alle denken, wow, was ist das für ein toller Typ. Aber Jakobus, er bekennt, wir alle straucheln oft. Wir alle straucheln oft. Halte dich nicht für stark, wenn du deine Zunge nicht im Griff hast. Und derjenige, der sich selbst am meisten rühmt, zeigt damit eine seiner größten Schwächen. Seine eigene Zunge. Ich habe schon mal erzählt, in der Grundschule hatte ich einen Jungen in der Klasse, der hat ständig angegeben mit all dem, was er hat und was er kann. Und es war unerträglich. Und ich war so verunsichert und auch irgendwie gekränkt und verärgert über seine Worte, bis meine Mutter mir erklärte, wer angibt, der hat's nötig. Das hat sich ziemlich in mir eingebrannt. Wer angibt, der hat's nötig. Er sehnt sich so sehr nach Anerkennung, dass er ständig sich selbst erheben muss. Und es beweist seinen Mangel. Es beweist eigentlich seine Unsicherheit, seine Schwachheit. Wir rühmen uns nicht für uns selbst. Das Evangelium, gerade die Lehren der Gnade, sie nehmen all den Ruhm des Menschen weg. Warum? Sondern wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wir sollen auf den Herrn schauen und auf seine Kraft und nicht uns selbst erheben. Und wir gebrauchen unsere Zunge zu oft, um selbst besser dazustehen, um vielleicht unsere Schwachheiten schnell einfach zu entschuldigen oder zu rechtfertigen oder auf die Schwachheiten anderer hinzuweisen, damit wir selber in einem besseren Licht stehen können, damit wir selber uns von der Schokoladenseite präsentieren. Und noch ein weiteres, Streitsucht. Als Christen sollen wir Friedensstifter sein und nicht dafür bekannt sein, Streit zu beginnen. Salomo schreibt, wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer. Und wo kein Verleumder ist, kommt der Zank zur Ruhe. Kohle zu Kohlenglut und Holz zum Feuer und einen zänkischen Mann, um Streit zu entfachen. Sprüche 26. Als die Korinther miteinander streiten und sogar vor Gericht ziehen, da wundert sich Paulus, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Als dass ihr einfach jedem Streit nachgeht. Er ist empört darüber, wie leicht die Christen in Streit geraten untereinander. Streitsucht ist Gift. Ja, es gibt Situationen, da kommen wir nicht zu einer Meinung. Und man kann diskutieren. Aber wir Christen sollten niemals solche sein, die diesen Streit niemals aufhören können. Die diesen Streit immer wieder neu entfachen, die nicht zum Frieden kommen können. Lasst euch doch lieber Unrecht tun, sagt Paulus. Lasst euch doch lieber übervorteilen, als immer wieder nachzugehen, damit ihr bloß am Ende Recht habt, damit ihr bloß am Ende als die Sieger herausgeht in diesem Streit. Dass ihr bloß nicht das Gefühl vermittelt, ihr würdet unterliegen. Ja, manches muss bereinigt werden. Aber dann mit Feuerschutz, damit der Brand nicht weiter um sich greift, sondern schnell gelöscht werden kann. Selbstlob ist Gift. Soziale Medien werden damit gefüttert, aber es vergiftet schnell und wir wissen das. Rühme dich nicht selbst. Und Verurteilungen und üble Nachrede ist Gift. Es schadet denen, über die geredet wird, es schadet dem, der es hört und auch dem, der es sagt. Und Streitsucht ist Gift. Es entzweit und spaltet. Es gibt ein schlechtes Zeugnis. In 2. Korinther 12, da schreibt Paulus, dass er sich nicht sicher ist, ob er die Gemeinde in Korinth wirklich besuchen kommen möchte. Ja, er hat es vor, aber er sorgt sich. Wegen genau dieser Dinge. Dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Und weil er das befürchtet, weiß er nicht genau, ob er überhaupt nach Korinth kommen möchte. Liebe Gemeinde, würde Paulus uns besuchen kommen wollen? Oder sind das Dinge, über die wir genauso besorgt sein müssen wie Paulus? Wir müssen lernen, unsere Zunge zu hüten, unsere Sünden der Rede zu verschließen und harte oder notwendige Zurechtweisung unter höchster Vorsicht in Feuerschutz zu setzen, damit es nicht mehr entflammt und damit der Hölle preisgibt, dem Reich Satans in die Hände spielt, als es notwendig ist und sinnvoll ist. Und noch ein kurzer letzter Punkt. Drittens, die Quelle und der Fruchtbaum. Fülle deinen Mund mit Gutem. Am Ende unseres Abschnittes spricht Jakobus von einer Quelle und einem Fruchtbaum. Und normalerweise sollte eine Quelle nur Süßwasser hervorbringen und ein Obstbaum nur eine bestimmte Frucht. Und leider sind wir Christen viel zu wechselhaft. Wir loben Gott und fluchen den Menschen, den wir doch auch segnen und für ihn beten sollen, selbst wenn er uns Unrecht tut. Ja, wir kämpfen gegen die Sünde, wir müssen unsere sündige, fleischliche Gesinnung täglich kreuzigen und wir flehen Gott um Hilfe. Er ist unsere einzige Kraft darin. Gott ist Mensch geworden, als Jesus geboren wurde. Und in seinem ganzen Leben kam kein falsches Wort über seine Lippen. Er erfüllte das Schriftwort, dass seine Stimme nicht schreiend und streitend auf der Straße gehört wurde, sondern er war wie ein Lamm, das vor der Schlachtung verstummt. Er schwieg sogar größtenteils während seiner Anhörung zur Verwunderung vom Priester, von Pilatus und zur Verärgerung von Herodes. Er schwieg. Er betete am Kreuz für seine Feinde. Er gab sein Leben zur Vergebung der Sünden. Und das ist der Grund, warum er am Auferstehungssonntag zu seinen Jüngern sprechen konnte: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und er gab ihnen Verständnis in das Wort Gottes und sie fingen an zu reden. Und er füllte sie mit der Kraft des Heiligen Geistes, sodass sie Gott loben konnten in unterschiedlichen Sprachen. Nicht mehr wie vor der Kreuzigung. Sie lobten Gott und standen einander bei und sie predigten das Evangelium mit Freimut. Du und ich, wir werden unsere Zunge nicht vollkommen kontrollieren. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann vergibt er dir deine Sünden. Auch deine vielen lästerlichen Worte, die du angesammelt hast. Und er schenkt dir seinen Geist und er schenkt dir ein neues Herz, damit du lernen kannst, neu zu reden. Mach es wie die Jünger nach der Auferstehung Jesu Christi. Lass deinen Mund füllen mit Guten. Es heißt, bellende Hunde beißen nicht. Und ebenso hilft es, unsere Zunge zum Segen zu gebrauchen, zum Guten zu beschäftigen, damit dieses unstete Übel nicht auf dumme Gedanken kommt. Lobe Gott. Lobe Gott. Preise ihn für sein Evangelium. Sagt in allem Dank. Redet zueinander in Psalmen. Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, sollen nicht einmal genannt werden, aber stattdessen Danksagung. Lobe Gott. Danke ihm, preise ihn für all das Gute. Lass die Stürme dich nicht zum Murren und Nörgeln verführen, sondern lobe Gott auch im Sturm. Übe dich darin, Gott Dank zu sagen, alle Zeit. Und dann erbaue im Glauben. Überlege, was kann ich sagen, um meine Geschwister zu stärken? Nicht einfach nur als Ventil, ich muss mal ordentlich Druck ablassen, sondern was kann ich tun, um anderen beizustehen? Lästereien und unzufriedene Kritik gehen von selbst über die Lippen. Da brauchen wir nicht viel drüber nachdenken. Aber Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Übe dich darin. Was kann ich sagen, was tatsächlich hilft, was notwendig ist, was aufbaut? Nicht leere Schmeicheleien. Das wollen wir auch nicht. Aber Festigung im Glauben. Ermutige, tröste, weise auf Gott, sporne an zum Lob. Und bezeuge die Gnade Gottes. John Bunyan, der das berühmte Buch Die Pilgerreise geschrieben hat, er schreibt in seiner Autobiografie, dass er schon als Kind die meisten im Fluchen, Schwören, Lügen und Lästern bei weitem übertraf. Aber er nennt seine Biografie überreiche Gnade für den größten Sünder. Bunyan hat eine Quelle gefunden, die ihn reinwusch. Er hat Christus, den Baum des Lebens, gefunden, durch den er gute Frucht bringt, weil er mit Jesus verbunden ist. Und er hat gepredigt, er hat das Evangelium bezeugt, er hat anderen zum Glauben geführt, weil er Zeugnis geben konnte von dem, was Christus in ihm gewirkt hat. Lasst uns unseren Mund gebrauchen, um uns von der überreichen Gnade zu berichten. Von Jesus, der unsere Sünden vergeben hat, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt und uns ein neues Leben geschenkt hat. Lasst uns davon Zeugnis geben, in Wort und Tat, zur Ehre Gottes. Und lasst uns um Gottes Hilfe bitten, dass wir unsere Zunge zähmen können. David erbetet: Lass das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Dazu helfe uns Gott. Amen.